Mein Vater sagte früher immer, wer die Saat hat, hat das Sagen. Da ist viel dran. Und sie haben gemerkt, dass das ein Riesenmarkt ist. Ja, man kann mit Drogen, mit Waffen und mit Saatgut und Lebensmitteln wahnsinnig viel Geld verdienen. Und dann kam dieser Brief 1998 auf unheimlich viele Höfe. Es wurden Landwirte angeschrieben, die längst gestorben waren. Es wurden Landwirte angeschrieben, die nur Grünland haben und gar keinen Ackerbau betreiben. Das war denen ganz egal. Ordentlich Druck machen mit einem geharnischten Schreiben. Und viele sind dann völlig verängstigt und haben dann gesagt, okay, dann muss ich das wohl alles ausfüllen und ich muss meine Gebühren zahlen. Aber es gab glücklicherweise auch Bäuerinnen und Bauern, die gesagt haben, nee, das sehen wir ja nicht ein, da muss man sich doch wehren. Es gibt unter unseren Mitgliedern bei den Bäuerinnen und Bauern durchaus die Bereitschaft, dass Züchtung eine wertvolle Arbeit ist und auch bezahlt werden muss. Aber so, wie dann mit den Bauern und Bäuerinnen umgegangen wurde, dass wirklich tausendfach Klagen vor Landgerichten gemacht worden sind, was ja für viele schon sowas Ähnliches ist wie eine Strafanzeige wegen Landfriedensbruch, wenn man zum nächsten Landgericht kommt. Diese Herangehensweise und die Umgangsweise mit den Bauern und Bäuerinnen, das hat zu dem Widerstand geführt.
Ein Teil der Ernte einbehalten und im nächsten Jahr wieder aussehen oder auspflanzen. Diese uralte Praxis des Nachbaus wird immer seltener. Diesmal spreche ich mit Georg Janssen über den Konflikt um das Recht auf Nachbau. Georg ist langjähriger Geschäftsführer der Interessengemeinschaft gegen Nachbaugebühren und Nachbaugesetze, kurz der IG Nachbau. Außerdem sitzt er im Vorstand der unabhängigen Bauernstimme, von der auch dieser Podcast ist. Wir sprechen über die jüngste Zuspitzung des Konfliktes, die letztes Jahr im November ihren Anfang nahm. Wir tauchen ein in die fast 30-jährige Geschichte der IG Nachbau und, das finde ich besonders spannend, wir sprechen darüber, wie die Interessen der Züchter und die der Landwirtinnen zusammengebracht werden könnten. Ich bin Lennart und das ist Umbruch Landwirtschaft, ein Podcast-Projekt der unabhängigen Bauernstimme. Magst du nochmal erzählen, du warst jetzt gerade viel unterwegs, ne? Also in Mecklenburg-Vorpommern hast du gesagt, gerade kommst du aus Eckernförde. Ich dachte, du bist im Ruhestand. Also was machst du an diesen ganzen Orten?
Ja, ich habe mir das Jahr 2024 ganz anders vorgestellt. Nach 40 Jahren Bundesgeschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft bin ich wunschgemäß am 01.01.2024 in Rente gegangen. Ich habe aber auch seit 1998 mache ich die Geschäftsführung der Interessengemeinschaft Nachbau, also für das bäuerliche Recht auf Nachbau zu kämpfen. Und ich habe den Sprechern dieser Interessengemeinschaft gesagt, das kann ich noch auf jeden Fall 2024 weitermachen. Dass dieses Jahr dann so aufregend wurde mit so vielen Veranstaltungen, mit unzähligen Telefonaten von Landwirten und Landwirtinnen, die aus dem ganzen Bundesgebiet um Rat gebeten haben, dass es dann so viele Gespräche gab mit Landhandelsunternehmen und so viele Reisen durch das ganze Bundesgebiet, das hatte ich mir nicht träumen lassen, aber es hält einen fit.
Ja, wir sitzen hier gerade auch in deinem Büro. Du meintest, du wolltest es eigentlich schon längst ausgeräumt haben. Das sieht nicht ganz so aus.
Ich habe es ehrlicherweise noch nicht geschafft, dieses Büro einigermaßen auszuräumen. Aber dafür war halt so viel Arbeit da. Und dann ist es ganz gut, wenn man nicht in einem ausgeräumten, sondern in einem bearbeiteten Büro sitzt.
Was ist denn los? Also warum tust du rum?
Wir müssen rumtouren von der Interessengemeinschaft, weil es ein Urteil gegeben hat vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe im November 2023. Dieses Urteil hat, wo wir direkt nicht beteiligt waren an diesem Urteil, hat deshalb so hohe Wellen geschlagen, weil die Richter entschieden haben, dass der Agrarhandel bei Entgegennahme des Erntegutes von den Landwirten eine Erkundigungspflicht hat, ob alles denn mit rechten Dingen zugegangen ist, ob sortenschutzrechtliche Bedingungen eingehalten wurden. Und das ging so weit, dass es Empfehlungen gab vom Deutschen Raiffeisenverband und vom privaten Agrarhandelsverband, die sagten, wenn die Landwirte diese Erklärung nicht abgeben, dann dürft ihr das Erntegut gar nicht annehmen, dann müsst ihr die Landwirte wieder nach Hause schicken mit den vollen Anhängern. Und Urteil ist überhaupt nicht öffentlich gemacht worden, sondern in trauter Runde haben im Februar zusammengesessen Bund der deutschen Pflanzenzüchter, das Inkasso-Unternehmen Saatgut Treuhandverwaltung, der Deutsche Raiffeisenverband und der private Agrarhandelsverband und der Deutsche Bauernverband. Und die haben gesagt, wie gehen wir denn mit dem Urteil um? Niemand hat davon erfahren, in keinem einzigen landwirtschaftlichen Wochenblatt, in keinem Agrarmagazin ist darüber geschrieben worden. Und dann hat der Bund der deutschen Pflanzenzüchter die Sache überzogen, nämlich gesagt, ihr müsst als Raiffeisengenossenschaft oder als privater Agrarhandel gnadenlos gegen die Landwirte vorgehen. Ihr dürft die Ernte nicht annehmen, wenn die nicht eine Lieferantenerklärung unterschreiben. Und dann hat mich ein Informant angerufen, ein guter Weggefährte aus alten Zeiten und hat gesagt, Georg, pass auf, da kommt was ganz Großes auf uns zu. Wir haben uns dann sofort um das BGH-Urteil bemüht. Unser Rechtsanwalt Jens Beißmann aus Hannover, der uns seit 20 Jahren erfolgreich vertritt, hat dieses Urteil dann in den Fingern bekommen. Auch die Vorinstanzen, Landgericht Düsseldorf, Oberlandesgericht Düsseldorf und dann das BGH-Urteil. Und hat dann sofort gesagt, wir müssen zusammenkommen vom Sprecherrat der Interessengemeinschaft. Darüber müssen wir sprechen, weil die Richter zwar eine Erkundigungspflicht des Agrarhandels festgelegt haben, aber nicht gesagt haben, wie diese Erkundigungspflicht aussehen soll. Schon gar nicht haben die Richter gesagt, ihr dürft die Ernte nicht annehmen, wenn da bestimmte Sachen nicht unterschrieben werden. Und dann haben wir uns beraten und haben gesagt, wir müssen gegenhalten, da müssen wir Widerstand leisten. Das darf nicht sein, dass der Agrarhandel jetzt zum verlängerten Arm der Saatguttreuhandverwaltung wird.
Die Saatguttreuhandverwaltung, die vom Bund Deutscher Pflanzenzüchter eingesetzt wird, richtig?
Ja, die Saatguttreuhandverwaltung ist das Inkasso-Unternehmen, um Nachbaugebühren einzuziehen, ist beauftragt worden, ein Auftrag vom Bund der Deutschen Pflanzenzüchter. Alle großen Pflanzenzuchtunternehmen sind da drin, also auch Bayer und BASF und die BayWa und wie sie alle heißen. Die haben die Saatguttreuhand beauftragt, doch für sie die Gebühren einzuziehen. Und das Verlockende für die Saatguttreuhand war, jetzt brauchen wir nicht mehr die Schmutzarbeit machen und sehen, dass die Landwirte endlich den Widerstand aufgeben und jedes Jahr Gebühren bezahlen, sondern wir jetzt ist ja durch das BGH-Urteil gesagt, dass die Raiffeisengenossenschaft sich doch kümmern soll oder der private Agrarhändler sich kümmern soll.
Warum ist das Ganze so brisant? Jetzt als so ein Außenstehender, ich bin kein Ackerbauer, vielleicht ist es direkt offensichtlich, wenn man in der Landwirtschaft steckt, warum das so brisant ist. Ich würde denken, wenn ich jetzt Landwirt bin, dann muss ich ja ohnehin schon kundgeben der Saatguttreuhand gegenüber, ob ich jetzt Nachbau betreibe oder nicht, oder?
Das sehe ich etwas anders und das sehen wir halt auch anders. Der Bund der deutschen Pflanzenzüchter hat sich gesagt, zusammen damals mit dem Deutschen Bauernverband Ende der 90er Jahre, dass man den Landwirten einen Brief schreibt. Es gab dann 98 einen Brief in sehr harschem Ton, wo gesagt wird, ihr habt laut den Sortenschutzgesetzen in der EU und laut dem deutschen Sortenschutzgesetz habt ihr jetzt Auskunft zu geben über den Anbau und Nachbau von Ackerfrüchten. Nachbau heißt, man nimmt einen Teil der Ernte, behält diesen Teil der Ernte und sät ihn das nächste Jahr wieder aus. Das ist Nachbau, ein jahrhundertaltes bäuerliches Recht. Und da haben die sich gesagt, wir schreiben alle Landwirte an und sagen, ihr habt jetzt Auskunft zu geben, ihr müsst dann jedes Jahr Gebühren bezahlen. Und wenn ihr das nicht macht, werdet ihr verklagt vor dem nächsten Landgericht, was in eurem Bundesland dafür zuständig ist. Mhm. Wie diese Auskunftspflicht auszusehen hat, darüber hat es dann über 20 Jahre einen unheimlich umfangreichen rechtlichen Streit gegeben. Es gab über 1000 Klageverfahren. Es gab sogar 12 Bundesgerichtshofsverfahren. Ich habe mir nie träumen lassen, dass ich 12-mal nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof fahre. Viele gute Anwälte und Anwältinnen kommen da nie hin. Und ich habe mir auch nie träumen lassen, 6-mal zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg zu fahren. Und wir haben damals in diesen 24 Jahren haben wir von den 12 BGH-Verfahren 8 Verfahren gewonnen und von den 6 EuGH-Verfahren 4 Verfahren gewonnen. Allein daran zeigt sich schon, dass die höchsten Gerichte in Europa, der EuGH und in Deutschland der BGH, sehr wohl große rechtliche Probleme in der Nachbaugesetzgebung und in diesem Nachbaustreit gesehen haben. Sonst hätten wir nicht Recht bekommen. Dazu brauchst du viel Glück, dass du Recht bekommst. Wissen wir ja alle, vor Gott auf hoher See und vor Gericht weiß man nie so richtig, was rauskommt. Aber wir haben Glück gehabt, wir haben gute Anwälte gehabt und wir haben vor allen Dingen mutige Berufskollegen und Kolleginnen gehabt, die gesagt haben, wir unterstützen euch in diesem Streit, wir gehen dagegen an, wenn da praktisch eine Saatgutkreuernverwaltungs GmbH aus Bonn alles abgreifen will. Dieses Verhalten, auch dann mit Kontrollen die Bauern zu überziehen. Die Kontrollen sind längst nicht mehr rechtlich zulässig. Auch das haben wir wegbekommen. Seit 2008 dürfen keine Hofkontrollen mehr gemacht werden. Aber da sind dann einfach die Kontrolleure auf die Höfe gekommen, haben sogar Bodenproben genommen, ohne sich groß anzumelden. All das ist passiert und das hat natürlich dafür gesorgt, dass viele Bäuerinnen und Bauern a. groß verunsichert waren, b. dann aber auch eine Reihe von mutigen Leuten gesagt haben, wir machen mit euch. Und ich habe nun auch 30 Jahre den Kampf gegen das geplante Atomendlager in Gorleben gemacht. Und es kam nicht von ungefähr, dass die ersten Weggefährten, die gesagt haben, da gehen wir gegen an, politisch und rechtlich, die kamen halt auch von der bäuerlichen Notgemeinschaft im Wendland.
Weil die da schon Erfahrung gesammelt haben, wissen, wie es läuft, oder?
Diese Weggefährten, gute Freunde von mir, leider sind einige schon verstorben, aber sie haben gemerkt, wenn Recht zu Unrecht wird, kann man sich nicht nur wehren, sondern muss man sich auch wehren. Man muss auch mit Niederlagen klarkommen, aber man muss vor allen Dingen für seine Interessen auch aktiv werden und streiten. Und das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben, auch 25 Jahre neben der Bundesgeschäftsführung der ABL diese Geschäftsführung der IG Nachbau zu machen.
Ja, und das ist was, dieses Urteil November 2023, das wird jetzt ziemlich deutlich, das ist ein Schritt gerade von einem fast 30 Jahre alten Kampf um das Recht um Nachbau. Was ich noch nicht begreife ist, warum war es damals auch schon, 97 grob, so brisant? Weil ich sag mal, ein bisschen Nachbaugebühren bezahlen tut vielleicht weh, aber die Energie, die er da reingesteckt hat, die Risiken, die Menschen dort reingesteckt haben, in Gerichtsverfahren zu gehen, die Auskunft nicht zu geben, das sind ja schon große Karten, die man dort irgendwie in die Mitte legt. Der Einsatz war groß. Warum hat sich das damals schon wie etwas angeführt wird, dass es sich lohnt, sich einzusetzen?
Wir haben ja eine Entwicklung, die äußerst besorgniserregend ist, nämlich dass große Konzerne, gerade Chemiekonzerne, sich in den 80er, 90er Jahren überlegt haben, dass man nicht nur mit Chemie viel Geld machen kann in der Landwirtschaft, sondern vor allen Dingen mit Saatgut. Mein Vater sagte früher immer, wer die Saat hat, hat das Sagen. Da ist viel dran. Und sie haben gemerkt, dass das ein Riesenmarkt ist. Ja, man kann mit Drogen, mit Waffen und mit Saatgut und Lebensmitteln wahnsinnig viel Geld verdienen. Das war interessant für Bayer, für Syngenta, für Dow, DuPont und Pioneer und für die KWS in Einbeck. Deshalb haben die sehr viel Kraft dafür aufgewandt und die internationale Zusammenkunft der Pflanzenzüchter haben mit einem Abkommen 1991 das bis dahin bestehende Recht auf Nachbau von Erntegut, dieses Recht beschnitten werden muss. Nämlich, dass man dazu holen muss eine totale Auskunftspflicht. Wir wollen wissen, was die Bauern und Bäuerinnen auf ihren Äckern sehen. und wir schaffen uns eine zusätzliche Finanzspritze durch die Nachbaugebühren, am besten so hoch, dass die Leute jedes Jahr, die Bauern und Bäuerinnen, jedes Jahr neues Saatgut kaufen. Das ist das Ziel. Mhm. Und das ist auch die Auseinandersetzung um die Nachbaugebühren. Es gibt unter unseren Mitgliedern, unter den vielen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, bei den Bäuerinnen und Bauern durchaus die Bereitschaft, dass Züchtung eine wertvolle Aufgabe ist, eine wertvolle Arbeit ist und auch bezahlt werden muss. Aber so, wie sich der Bund der deutschen Pflanzenzüchter sich das vorgestellt hat mit dem Inkasso-Unternehmen Saatgut Treuhand, wie dann mit den Bauern und Bäuerinnen umgegangen wurde, dass wirklich tausendfach Klagen vor Landgerichten gemacht worden sind, was ja für viele schon sowas Ähnliches ist wie eine Strafanzeige wegen Landfriedensbruch, wenn man zum nächsten Landgericht kommt, zu dieser Sortenschutzkammer von dem jeweiligen Bundesland. Diese Herangehensweise und die Umgangsweise mit den Bauern und Bäuerinnen, das hat zu dem Widerstand geführt. Und da haben wir gesagt, ja, wir müssten uns doch eigentlich alle wehren. Der Deutsche Bauernverband hat aber diese Aufgabe nicht angenommen, weil er ja in den ganzen Aufsichtsräten und Vorständen von Unternehmen auch direkte Kontakte hat und sehr enge Beziehungen. Nicht umsonst haben wir im Augenblick den großen Skandal von BayWa, wo Herr Ruckwiezeit, das ist der Bauernverbandspräsident, seit 2013 im Aufsichtsrat sitzt und dazu schweigt, dass dieses Unternehmen maßgeblich jetzt hohe Schulden hat und man weiß gar nicht, was das für Folgen noch für Bauern und Bäuerinnen hat. Ja. Diese enge Verquickung vom Bauernverband auch zu BayWa zum Beispiel, was ja selber auch ein Pflanzenzuchtunternehmen ist, da zeigt sich halt diese enge Verquickung. Und da haben wir gesagt, da müssen wir doch eine unabhängige Interessenvertretung machen und müssen erst einmal die bäuerlichen Interessen wieder hochheben. In keinem anderen europäischen Land gibt es rechtliche Auseinandersetzungen um diese Frage, in keinem anderen Land.
Weil?
Es gibt in vielen Ländern auch gar keine Nachbaugebühren, weil die gesagt haben, Pflanzenzüchter und Bauernorganisationen, Bauern müssen doch auf Augenhöhe miteinander umgehen. Beide sind voneinander abhängig. Man will doch vernünftiges Saatgut haben und auf der anderen Seite will man auch gute Kundenbeziehungen haben und nicht in Streit liegen. Mhm. Diesen Streitkeil, den hat aber der Bund der deutschen Pflanzenzüchter und damals der Deutsche Bauernverband in den 90er Jahren getrieben, indem sie gesagt haben, wir machen so eine Nachbauregelung. Es gibt eine Einigung vom Präsidenten des Bund der deutschen Pflanzenzüchter und des Deutschen Bauernverbandspräsidenten, damals Freiherr Heeremann, der das noch unterzeichnet hat, dass man sich so einigen kann. Kann man alles nachlesen, ist nichts erfunden, steht alles in Bundestagsprotokollen drin, dass damals diese Einigung war. Ohne praktisch die Bäuerinnen und Bauern darüber zu informieren, dass man auf diesem kalten Weg ein jahrhundertaltes Recht tilgt.
Also nochmal, weil es ja so viele Baustellen sind. Also es gab ein Recht auf Nachbau für Bauern und Bäuerinnen. Man durfte
immer, ein jahrhundertaltes Recht.
Ja.
Überall. In Afrika, in Europa, überall.
Und das wurde dann Ende der 90er gesetzlich.
Anfang der 90er,
Anfang ja. der 90er abgeschafft.
Ja.
Und was ist dann passiert? Also was hat sich da dann konkret geändert? Wie ist es auf den Höfen gelandet,
dieses Abkommen Anfang der 90er Jahre, man nennt es UPOV-Abkommen, das ist dieses internationale Pflanzenzüchterabkommen, hat gesagt, dass man jetzt nicht mehr gebührenfrei Nachbau machen soll, sondern es müssen Gebühren eingeführt werden. Deutschland ist Mitglied von diesem internationalen Pflanzenzuchtabkommen. Europa, die EU ist Mitglied in diesem internationalen Pflanzenzuchtabkommen und musste deshalb die Sortenschutzgesetzgebung verändern. Es taucht dann erstmals im EU-Sortenschutzgesetz und im deutschen Sortenschutzgesetz das Wort Nachbaugebühren aufgrund dieses internationalen Abkommens. Die Politik hat damals gesagt, ja, wenn sich der Bund der deutschen Pflanzenzüchter und der Deutsche Bauernverband schon darüber geeinigt haben, wie das Ganze laufen soll, müssen wir nicht politisch eingreifen. Wir schreiben ein Nachbaugesetz, da steht aber nicht drin, in welcher Art und Weise Auskunft erteilt werden muss, Ob das über Jahre passieren muss, da steht da alles nicht drin, sondern nur allgemein. Und dann kam dieser Brief 1998 auf unheimlich viele Höfe. Es wurden Landwirte angeschrieben, die längst gestorben waren. Es wurden Landwirte angeschrieben, die nur Grünland haben und gar keinen Ackerbau betreiben. Das war denen ganz egal. Ordentlich Druck machen mit einem geharnischten Schreiben. Und viele sind dann völlig verängstigt und haben dann gesagt, okay, dann muss ich das wohl alles ausfüllen und ich muss meine Gebühren zahlen. Aber es gab glücklicherweise auch Bäuerinnen und Bauern, die gesagt haben, nee, das sehen wir ja nicht ein, da muss man sich doch wehren. Und dann sind sie zur ABL gekommen und dann haben wir gesagt, ja, wir wehren uns.
Erzähl doch mal, wie habt ihr dann den Widerstand organisiert? Wie kam es dazu, dass die IG Nachbau zustande kam?
Ja, das hat sehr damit zu tun, dass ein alter Weggefährte und Freund von mir, Adolf Lampke, war einer der großen Widerstandspersonen im Kampf gegen das geplante Atomendlager in Gorleben. Der hat gesagt, ich habe da einen Brief bekommen, da muss man doch jetzt was machen, Georg, also mach was. Wir haben dann auf der Bundesmitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft spät abends an einem Samstagabend, wo das offizielle Programm schon zu Ende war, haben wir gesagt, wir machen eine Gründungsversammlung.
Wo alles Wichtige passiert.
Einer Interessengemeinschaft, wo wir dann auch gesagt haben, es ist egal, ob jemand Mitglied im Bauernverband ist, ob er Mitglied einem Bioverband oder bei der ABL. Es ist egal, ob er ein Großbetrieb, kleinere oder mittlere Betriebe. Es ist egal, ob du Ökolandbau machst oder konventionellen Landbau. Wir sagen, wir versuchen, alle Leute zu gewinnen für den Widerstand, A, politisch etwas zu verändern, dass wieder das freie Recht auf Nachbau hergestellt wird und B, dass diese Gebühren wegkommen und dann auch nicht nur politisch, sondern auch rechtlich werden wir versuchen, diese Sache zu Fall zu bringen. Mhm. Dass daraus so eine lange Auseinandersetzung wurde, konnte damals niemand ahnen. Viele haben daraufhin, inklusive meiner Person, auch etwas graue Haare bekommen. Aber wir haben gesagt, wir führen diese Auseinandersetzung so lange, bis das Recht auf Nachbau wiederhergestellt wird, und zwar das freie Recht auf Nachbau ohne Gebühren.
Ich kann mir den ungefähr vorstellen, wie so politische Arbeit aussieht, dass man versucht, die Gesetze zu ändern. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal reinkommen. Aber tatsächlich ein Punkt, der mich interessiert. Ihr habt ja euch ja sehr entschieden, den rechtlichen Weg zu gehen. Und ich finde es gerade wichtig, weil wir in Deutschland in einem Kontext sind, wo viele Leute besonders Angst haben vor den Gerichten. Das hast du gerade selbst gesagt. Warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden und was hat das bedeutet?
Es war für uns wichtig, zweigleisig zu fahren. Sowohl den politischen Widerstand, also möglichst viele Leute zu gewinnen, die mutig sind und zu sagen, wir wollen dieses Recht wiederherstellen, auf politischem Wege. Dafür hat es sehr viele Gespräche gegeben, auch auf höchster Ebene, sogenannte Elefantenrunden, wo die jeweiligen Landwirtschaftsminister, Ministerinnen eingeladen haben, den Bauernverband, den Raiffeisenverband, den Bund der Pflanzenzüchter, die Saatguttreuhand, die ABL und die Interessengemeinschaft, die dann am Tisch saßen und überlegt haben, wie kriegen wir denn jetzt endlich die Kuh vom Eis? Es kann doch wohl nicht sein, dass hundertfach dort Bäuerinnen und Bauern mit Klageverfahren vor deutschen Gerichten überzogen werden. Diese Anläufe haben wir immer begleitet. Wir haben auch immer gesagt, nicht einfach nur Sand ins Getriebe zu streuen, sondern wir machen den Vorschlag, mach doch einen Aufschlag auf das zertifizierte Saatgut, was gekauft wird. Also beim erstmaligen Kauf steht dann ja ein großes Z darauf. Das steht nicht für Zorro, dem Rächer, sondern das steht für zertifiziertes Saatgut. Und diesen Aufschlag bekommen die Züchter als Züchtungsaufwand. Da haben wir gesagt, macht einen Aufschlag und dann stellt das Recht auf Nachbau wieder her. Das war der Vorschlag, der aber immer auf Ablehnung stieß. Die wollten von der anderen Seite, sage ich mal ganz freundlich, immer, dass das Recht auf Nachbau endlich gekippt wird. Und deshalb haben sie starr an diesem System der Nachbaugebühren festgehalten. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir politisch nicht weiterkommen, müssen wir alle Register ziehen, Wie wir rechtlich gegen diese, erstmal müssen wir sowieso unsere Bäuerinnen und Bauern verteidigen, wenn sie da vor Gericht stehen, den Mut aufbringen, müssen wir nicht einfach nur Hasardeure dort beschäftigen, sondern Rechtsanwälte, die sehr eng mit uns zusammenarbeiten, die auch erfahren sind in dieser Materie. Das ist eine Spezialmaterie. Sortenschutz ist nicht etwas, wo jeder Feld- und Wiesenanwalt oder Anwältin das mal eben schnell nebenbei machen kann, sondern eine hochkomplexe Sache. Und deshalb haben wir uns mit Anwälten zusammengetan, die davon auch Ahnung haben und die auch eine Begeisterung für diese Auseinandersetzung mit uns entfacht haben. Und ich glaube, dass dieser enge Abgleich, und das ist immer wieder auch honoriert worden, nicht geltlich, sondern rechtlich honoriert worden, dass die Anwälte sehr stark entlang der bäuerlichen Praxis argumentiert haben. Und deshalb gab es auch immer wieder Runden mit Praktikern und Praktikerinnen, mit den Rechtsanwälten. Sie hatten ein hohes Interesse daran, die Materie zu verstehen. Und dann haben sie gesagt, ja, dann muss man vielleicht den rechtlichen Weg gehen, wie man bestimmte Sachen wieder zum Kippen bringen kann. Und das ist uns gelungen. Wir haben in diesen 25 Jahren sehr viel erreicht. Es reicht nicht mehr aus. Ich will ein paar Punkte aufzählen. Mhm. Es reicht nicht mehr aus, dass die Saatguttreuhand pauschal anfragt, was baust du denn an und was baust du nach? Sondern sie müssen Sorten nennen, die vielleicht im Anbau sind oder im Nachbau. Die Hofkontrollen sind weg. Seit 2008 gibt es kein Recht mehr, es sei denn, man ist Vermehrer von Saatgut, da ist es, sind es privatrechtliche Verträge, da kommt es drauf an, was da drin steht. Aber bei den einfachen Landwirten, die Anbau machen und Nachbau machen, ist keine Hofkontrolle mehr zulässig. Die Rechte der Aufbereiter wurden gestärkt. Am Anfang war die Nachbaugebühr 80% von der Züchtungslizenzgebühr. Sie ist abgesenkt worden durch den Europäischen Gerichtshof auf 50%. Und die politischen Versuche vom Bund der deutschen Pflanzenzüchter immer wieder, erst recht bei einer CDU-geführten Bundesregierung, dann doch ihre Beziehungen spielen zu lassen, um das Sortenschutzgesetz endlich so zu verschärfen, dass es eine Pflicht gibt, für alle alle Auskunft zu geben und Nachbaugebühren zu zahlen. Diese Versuche hat es immer gegeben in den letzten 24 Jahren, ganz gleich welche Bundesregierung wir hatten. Und er ist immer fehlgelaufen, weil wir in diesen Runden überzeugen konnten, dass es keine Verschärfung geben darf.
Ist da was im Verhältnis zwischen Pflanzenzüchtern und der Landwirtschaft, der praktischen Landwirtschaft, würdest du sagen, dass da was kaputt gegangen ist? Weil für mich klingt es so, du hast gesagt, dass in anderen europäischen Ländern eher ein partnerschaftlicheres Verständnis ist. Glaubst du, da könnten wir in Deutschland auch wieder hinkommen? Weil das sind ja sehr tiefe Gräben an Konflikten, die über 20, 25 Jahre gelaufen
sind. Über 25 Jahre sind tiefe Gräben gerissen worden. Aber wir wissen auch aus verschiedenen Verfahren, auch aus verschiedenen Gesprächen, dass es nicht das erste Interesse ist, von vielen Zuchtunternehmen, sich es mit den Landwirten zu verscherzen, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben eigentlich ein großes Interesse daran, tatsächlich auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und miteinander ins Geschäft zu kommen. Die haben aber Anfang der 2000er bis zum Jahr 2003 gab es sogar die Möglichkeit, bei den Nachbauerklärungen, die jedes Jahr rausgehen, eine individuelle Vereinbarung anzukreuzen. Also sprich, der Landwirt wendet sich an das Zuchtunternehmen, wo er gute Sorten herbekommen hat und sagt, ich möchte mit dir vereinbaren, wie können wir denn praktisch diesen Nachbau abgelten und wie können wir zu einer vernünftigen Vereinbarung kommen und wir lassen den ganzen Apparat der Saatguttreuhand, die das dann im Auftrag ab 2004 für alle Züchter gemacht hat, das lassen wir weg. Es gibt glücklicherweise eine ganze Reihe von Züchtern beim ökologischen Landbau, die sagen, wir können doch jetzt nicht eine grüne Saatguttreuhandverwaltung und eine Öko-Saatguttreuhandverwaltung installieren, sondern sie nehmen diese Stimmung mit, dass viele Landwirte und Landwirtinnen einen derartigen Brass auf diese Saatgutreuern und auf das Vorgehen der Saatgutreuern haben, dass sie sagen, wir wollen auch unsere Züchtung bezahlt bekommen. Gerade heute Morgen hatte ich eine Veranstaltung in Schleswig-Holstein, ist auch einer aufgestanden und hat gesagt, ja, ist aber doch wichtig. Haben wir gesagt, ja, genau, es ist wichtig, aber das System muss ein anderes sein. Man muss nicht vielleicht eher in die Vergangenheit, wenn man nachgebaut hat, muss man Gebühren zahlen, sondern ihr macht praktisch eine Zukunftsarbeit. Und vielleicht muss man sich überlegen, und wir sind im engen Austausch, ich will da noch keine Geheimnisse verraten, aber wir sind im engen Austausch auch mit den Ökozüchtern, wie denn ein anderes System vielleicht laufen könnte, vorgesehen ist, bei den Ökofeldtagen im 2025 das vorzustellen. Und an diesem System sind wir am Arbeiten, wo dann wieder Zuchtunternehmen, Weizenzüchter, Kartoffelzüchter auf Augenhöhe mit den Landwirten eine Regelung treffen, die die Züchtungsarbeit belohnt, aber auch die Leistungen der Bauern wertschätzt.
Ich glaube, den Punkt, den finde ich total wichtig, weil ich habe euch, die IG Nachbau, am Anfang sehr wahrgenommen als jemand, okay, wir sind einfach gegen diese Nachbaugebühren, und habe mich dann schon gefragt, ich habe einen Züchter in Nordhessen besucht, die knapsen total am Geld, haben super Schwierigkeiten, da irgendwie ihren Dinkel zu züchten, und habe mich schon gefragt, okay, irgendwie brauchen die einmal mehr Sichtbarkeit, dass überhaupt Bewusstsein da ist, diese Zucht, das ist eine wichtige Arbeit und halt Geld. Und habe mich ehrlich gefragt, so, ja, warum sind die Nachbaugebühren denn da so schlecht sozusagen? Mhm. Und ich verstehe, dass du es jetzt noch nicht kundgeben willst, wenn ihr das nächstes Jahr machen wollt. Ja. Aber kannst du vielleicht so ein bisschen umreißen, wie es denn aussehen könnte oder wie es an, welche Ideen im Raum stehen, wie man Zucht denn gut finanzieren könnte?
Wir haben auch schon in der Vergangenheit gesagt, ich glaube, ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, man kann auf das zertifizierte Saatgut, also den beim Erstkauf, einen Aufschlag machen, der etwas größer aussieht, als er jetzt ist. Und würde damit praktisch auch die Genehmigung erteilen, dass man so lange nachbauen kann, wie man will. Es gibt Kartoffelzüchter, Carsten Ellenberg, Kartoffelvielfalt ist bekannt. Mit ihm haben wir zusammen dafür gekämpft, dass die Sorte Kartoffelsorte Linda wieder auf dem Markt ist. Das war in den 2000ern ein großes Thema in ganz Deutschland, auch in den Medien ja sehr breit verhandelt, wo wir mit ihm zusammen auch eine Möglichkeit geschaffen haben. Er sagt, ihr bekommt mein Pflanzgut für Kartoffeln, dafür zahlt ihr etwas mehr, dafür verzichte ich auf Nachbaugebühr. Ein Modell, das bei ihm auf jeden Fall gut funktioniert. Und wir sind deshalb auch mit den Ökozüchtern in dem Daueraustausch, wie denn ein anderes System aussehen soll, weil wir selber als Interessengemeinschaft von Anfang an den Saatgutfonds der Zukunftsstiftung Landwirtschaft unterstützt haben. Immer auch mit einer vierstelligen Summe. Dieser Saatgutfonds, verwaltet von der GLS Bank in Bochum, dient dazu, dass die Züchter sich bewerben können, für bestimmte Zuchtvorhaben Gelder zu bekommen. Und ein Auswahlgremium legt fest, wer denn aus diesem Saatgutfonds Gelder bekommt. Und da ist immerhin weit über 1 Million Spenden, die dort eingehen. Das wird nicht ausreichen, um praktisch alle Ökozüchter zu befriedigen. Aber es ist vom Ansatz her schon mal ein wichtiger Gedanke, dass Saatgut ist eine Zukunftsaufgabe. Das ist nicht eine Sache, die man nur in die Hände von wenigen multinationalen Konzernen legen darf. Es ist wichtig, dass wir eine Vielfaltzucht bekommen. Gerade was die Klimaauseinandersetzung angeht, stehen wir ja vor sehr großen Herausforderungen. Wir brauchen nicht einfach nur fünf multinationale Konzerne, die darüber entscheiden, was auf dem Acker kommt und was auf dem Teller kommt, sondern wir müssen versuchen, gerade diese Züchter zu unterstützen, Wir haben vorgeschlagen, einen gesellschaftlichen Fonds einzurichten, wo die Politik mit am Tisch sitzt, dort auch Geld reingibt, Steuergelder reingibt, weil ohne Saatgut kann man sich morgen im Lebensmittelladen nichts mehr kaufen. Wenn nicht Bauern dieses Saatgut in den Boden stecken würden, kann sich der eine oder andere gar nicht mehr vorstellen. Ohne diesen Vorgang, ohne diese Arbeit gäbe es gar keine Lebensmittel. Also ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Und dann praktisch dieses Fondsmodell weiterzudenken, den Staat damit reinzunehmen, die Züchter damit reinzunehmen, die Landwirtschaftsorganisationen mit reinzunehmen, der Handel mit reinzunehmen, auch die Lebensmittelketten mit reinzunehmen. Das erscheint uns tatsächlich als ein ganz wichtiger Punkt und kurzfristig wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass man eine Zukunftsabgabe diskutiert und festlegt, zusammen mit den landwirtschaftlichen Organisationen, die sagen, ja, für diese Züchtung bin ich auch bereit, einen Obolus zu zahlen, damit diese Züchtungsarbeit wertgeschätzt und honoriert wird.
Also, wenn ich so richtig verstehe, sowohl die Finanzierung als auch die Entscheidung, wo, in welche Richtung gezüchtet wird, soll mehr demokratisiert werden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, dass du darauf hinweist, weil im Augenblick ist es überhaupt nicht demokratisch. Ja, im Augenblick setzen alle die fünf Großen, die 50% des gesamten Saatgutmarktes haben, also Bayer, Monsanto vorne weg, Corteva, Syngenta, ChemChina und Limagrain und wie sie alle heißen. Die legen fest, dass man doch unheimlich viel Geld ausgeben muss für die neuen Gentechniken. Bei den neuen Gentechniken ist das Problem, da sind überall Patente drauf. Das heißt, man kann gar nicht weiter züchten mit diesem Material, sondern erstens müssen es die Landwirte, müssten Patentgebühren bezahlen und zweitens müssen die Züchtungsunternehmen dann auch noch Lizenzabgaben machen, damit sie überhaupt weiter züchten könnten mit diesem Material, was dort die Zucht an unternehmen.
Magst du das nochmal näher erklären, was der Unterschied ist zwischen Sortenschutz und Patentschutz und dieses ganze Konzept Züchterprivileg? Weil ich glaube, das ist hier ganz wichtig, ne?
Es ist ein schwieriges Thema. Ich habe jetzt selber diese Patentfrage angesprochen, weil wir natürlich auch als Interessengemeinschaft Nachbau gegen Gentechnik, für eine gentechnikfreie Landwirtschaft kämpfen. Die ABL macht das seit den 80er Jahren, weil auf allen gentechnisch veränderten Pflanzen sind Patente drauf. Das wird immer als technische Erfindung programmiert und dafür sind die Patentgebühren auch rechtmäßig nicht anzutasten. Was das Problem in den letzten Jahren ist, dass diese Konzerne, die bei der Gentechnik eine große Rolle spielen, auch konventionelles Pflanz- und Saatgut versuchen zu patentieren. Das Europäische Patentamt in München, was darüber zu entscheiden hat, hat diese Patentanträge durchgewunken. Über 1300 Anträge sind durchgewunken worden. Wenn so überall da Patente drauf sind, wo wir in dem Bündnis No Patents on Seeds, ist also kein Patent auf Saatgut, da sind wir seit den 90er Jahren dran und haben auch schon einige Erfolge erzielt, dass einige Patentanträge halt abgelehnt wurden und die Politik, zumindest der Deutsche Bundestag schon und auch das Europäische Parlament, und das kommt nicht häufig vor, mit großer Mehrheit über fraktionsübergreifend Beschlüsse dagegen gefasst hat. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir diese Patente verbieten können. Wenn da aber Patente drauf sind, dann verengt sich praktisch die Möglichkeit, eine Vielfaltzucht zu machen. Sowohl für die Landwirte, weil sie sagen, ich kann mir das überhaupt nicht leisten. Dieses Saatgut, was da jetzt angeboten wird, da sind die Patentgebühren so hoch, das kann ich nicht bezahlen. Und für die Züchter ist es so, sie könnten ja weiter züchten, müssen dann aber oder laufen dann in Gefahr, dass die großen Konzerne sagen, ho, bei deiner Züchtung, da haben wir aber schon Zuchtlinien drin, wo wir Patente drauf haben. Das heißt, du hast erstmal Lizenzabgaben zu zahlen. Wenn du die nicht zahlst, verklagen wir dich. Mhm. Auch das ist ja schon vorgekommen, selbst bei einem Ökozüchter. Braugerste hat er gezüchtet, der Karl-Josef Müller, ein bekannter Demeter-Züchter in Deutschland, ist plötzlich von großen Bierkonzernen, Heineken ist ja einer der ganz großen Bierkonzerne in Europa, angeschrieben worden, dass er mit seiner Demeter-Sorte eventuell Zuchtlinien hat, wo sie Patente drauf haben. Ein Fall, den wir dann sofort auch öffentlich gemacht haben, und es ist noch nicht entschieden, wie die Sache ausgeht. Aber daran zeigt sich, wie schnell auch eine Vielfaltzucht dann verhindert werden kann, wenn man denkt, man muss auf diesen Zug aufspringen, das nur noch in wenige Hände zu legen. Mhm. Und außerdem sage ich mal, der Monsanto-Chef hat in den 90er Jahren in der Wochenzeitung Die Zeit ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, wir wollen die Lebensmittelerzeugung in den Griff bekommen. Vom Acker bis zum Teller. Vom Acker des Bauern bis zum Teller des Verbrauchers. Und da sage ich, warum sollen wir denn fünf Gentechnikkonzernen sowas Wichtiges wie Lebensmittelerzeugung überlassen? Das geht doch nicht.
Ja, ist für mich auch was ganz Neues oder wichtig zu verstehen, dass wie dieser politische Kampf um den Nachbau zusammenhängt mit der Frage um Gentechnik und Patente.
Ja.
Also es ist auch ein Thema, dem sich die EG Nachbau dann widmet.
Ja. Ja. Es ist so, dass man bei gentechnisch veränderten Pflanzen ist der Nachbau verboten. In Amerika, wo ja Gentechnik durchaus im breiten Stil angebaut wird, man muss sich ja immer noch mal vergegenwärtigen, in Europa 0,04% der Ackerfläche ist mit Gentechnikpflanzen bepflanzt. Allein in Spanien praktisch eine kleine Region und Portugal auch eine kleine Region. 13% der Weltackerfläche sind mit Gentechnik bepflanzt. Das heißt aber 87% sind damit nicht bepflanzt. Und deshalb haben wir auch viel zu verteidigen. Sobald Gentechnik angebaut wird, ist in Amerika zum Beispiel, in den Verträgen, die mit Landwirten gemacht werden, ist der Nachbau verboten. Es gab auch hier schon in Deutschland ja durchaus Versuche. BASF hat versucht, die Kartoffel Amflora auf den Markt zu bringen. Eine gentechnisch veränderte Kartoffel. 3 Jahre später hat ein EU-Gericht diese Zulassung widerrufen. In den Verträgen, wir haben einfach einen Versuchsballon gestartet und ein ABL-Ackerbauer aus Mecklenburg-Vorpommern hat gesagt, ich will 300 Hektar Amflora-Kartoffel anbauen. Dann hat er so einen Vertrag bekommen. Da stand drin, sobald die Kartoffel auf den Hof kommt, es ist nicht dein Eigentum, was du damit machst, sondern das ist Eigentum der BASF. Du hast ein Verbot auf Nachbau, du darfst diese Kartoffel nicht nachbauen. Du hast die Kartoffel zu lagern, abzuliefern und minutiös Protokoll zu führen, aber die Kartoffel ist während der ganzen Zeit Eigentum von BASF.
Auch der Aufwuchs aus der Kartoffel?
Alles.
Widerspricht ja komplett dem Selbstverständnis eines bäuerlichen Betriebes, der eigenständig wirtschaften
will. Ja, so kann man Freiheit auch abschaffen. Ja, und so kann man auch praktisch eine Vertragslandwirtschaft gestalten, die brutal ist und die dazu führt, dass praktisch die Landwirtinnen und Landwirte nichts mehr zu sagen haben, sondern praktisch Erfüllungsgehilfen dieser großen Konzerne sind. Deshalb war es gut, dass wir das, natürlich war es ein schöner Erfolg, dass man gesagt hat, wir haben auch vor BASF dann mit Bauern und Bäuerinnen protestiert und so weiter. Und es war natürlich ein großer Erfolg, dass das dann 2013 schon wieder vom Markt genommen worden ist. Mhm. Aber wir sind erstmal dahinter gekommen, mit welchen Praktiken dann auch gearbeitet wird und mit welchen Verträgen. Und das sind Knebelverträge und das wollen wir nicht.
Ja. Springen wir mal nochmal in die Gegenwart. Wir hatten ja angefangen, November 2023 gab es das Gerichtsurteil, der Landhandel soll zum verlängerten Arm werden, der Saatgut Treuhand diese Information reinholen.
Ja.
Wo stehen wir heute? Also geht es nächstes Jahr weiter oder ist dieser Kampf jetzt durch?
Der Kampf ist auf keinen Fall zu Ende, obwohl wir ihn ordentlich in die Suppe gespuckt haben, was David ja manchmal gegen Goliath ganz gut hinbekommt. Ein großer Erfolg war, dass eins der größten Agrarhandelshäuser, die Raiffeisenwarenzentrale Köln, hatte eine Lieferantenerklärung an ihre Bauern verschickt, wo sie geschrieben haben, ihr könnt die Ernte abliefern, aber ihr bekommt erst das Geld, wenn ihr unsere Lieferantenerklärung unterschreibt. Und diese Lieferantenerklärung beinhaltet eine Vertragsstrafe mit einer 4-5-stelligen Summe und Schadensersatz.
Wenn was?
Wenn ihr diese Erklärung unterschreibt und wenn ein Verstoß gegen Sortenschutzrecht nachgewiesen wird bei euch, dann sind wir als Raiffeisenwarenzentrale Köln raus und holen uns das Geld von euch als Bauern und Bäuerinnen. Das war natürlich ein Riesendruckmittel. Da haben wir gesagt, dagegen müssen wir vorgehen. Wir haben einen sehr renommierten Kartellrechtler eingeschaltet, der uns in vielen anderen Fragen schon zur Seite gestanden hat, zusammen mit Jens Beißmann aus Hannover, unserem Nachbaurechtsanwalt, und haben angedroht, dass wir eine Kartellklage machen und sagen, das ist kartellrechtswidrig, was ihr da macht. Und wir machen auch eine Beschwerde beim Bundeskartellamt, damit die Sache breit öffentlich wird. Und nach 2 Wochen hat die Raiffeisenwarenzentrale ihre Lieferantenerklärung zurückgenommen, hat alle Landwirte wieder angeschrieben, wir ziehen unsere Erklärung zurück und geben uns zufrieden, wenn ihr unterschreibt, ihr habt sortenschutzrechtliche Bedingungen eingehalten, fertig, aus. Keine Vertragsstrafe, kein Schadensersatz. Das war ein sehr, sehr wichtiger Erfolg, weil es innerhalb der Branche natürlich zu enormen Diskussionen geführt hat. Seitdem hatten wir dann viele Gespräche mit Landhandelsunternehmen, die gesagt haben, ja, wenn die RWZ Köln das kann, dann müsst ihr uns auch beraten, wie können wir denn vorgehen. Deshalb haben wir auch selber eine Erklärung für Landhandelsunternehmen angefertigt. Die Saatgut Treuern und der Bund der Deutschen Pflanzenzüchter hat gesagt, wir sind mit allen Erklärungen, die bisher vorgelegt worden sind, nicht einverstanden. Wir werden rechtlich dagegen vorgehen. Es gibt noch keine erneute Klage wegen einer Lieferantenerklärung, die dem Bund der Deutschen Pflanzenzüchter nicht gepasst hat. Aber wir sind darauf vorbereitet, dass eventuell massiv wieder Klageverfahren kommen, sowohl gegen Landwirte als auch gegen Landhandelsunternehmen. Da sind wir gewappnet. Wir richten uns darauf ein. Die Saatgut Treuhand hat versucht, etwas Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie seit dem 1. Juli eine Erntegutbescheinigung den Landwirten anbietet. Man kann sich online registrieren lassen und dann muss man Belege vorlegen, Z-Saatgutpreise, Nachbauerklärungen und auch den Flächennachweis vom GAP-Förderungsantrag, also EU-Agrarreform-Förderungsantrag. Man macht also praktisch sich gläsern. Wenn man diese Unterlagen der Saatguttreuhand nicht zur Verfügung stellen will, dann ist die Saatguttreuhand berechtigt. Das möchte sie sich gerne durch diese Erntegutbescheinigung unterschreiben lassen, dass sie dann auch wieder auf die Höfe kommen kann und kontrollieren kann.
Also zurück in die 2000er.
Ja, und diese Erntegutbescheinigung, sie wollten eigentlich im September längst eine Pressekonferenz machen, wo sie den Erfolg dieser Bescheinigung, diese Bescheinigung ist nicht gut angenommen worden. Und sie haben sich beschwert, dass ja eine starke negative Kampagne dagegen gemacht worden ist. Damit ist unsere Arbeit nochmal geadelt worden, dass wir Kritik geübt haben an diesem Vorgehen. Was jetzt kommen wird, ist das Angebot, dass Nachbauerklärungen nur noch online gemacht werden sollen und nicht mehr schriftlich. Wir warnen davor, die Berufskollegen, dass sie sich darauf einlassen, wenn man erstmal registriert ist, hat die Saatguttreuhand auch mit den kleinen Klauseln, die man dann in dieser Online-Erklärung dann unterschreibt, durchaus wird sie sich versuchen, noch andere Knebelgeschichten auszudenken. Deshalb sagen wir nein, sich nicht daran beteiligen, sondern weiterhin auf diese schriftliche Nachbauerklärung zu weisen. Und worauf wir viel Kraft setzen werden, ist zusammen mit den Ökozüchtern ein anderes System hinzubekommen, was dann vielleicht dazu führen wird, dass auch im konventionellen Züchterbereich ein größeres Nachdenken einsetzt, um endlich diese Neverending Story von den vielen, vielen Klageverfahren zu beenden. Ja. Die Sprecher von der Interessengemeinschaft Nachbau sagen, Mensch, wir sind jetzt alle 25 Jahre älter geworden. Georg, du bist ja noch fit, du kannst das ja noch machen bis 90. Das wollte ich eigentlich nicht, sondern ich bin selber auch sehr daran interessiert, dass wir zu einer vernünftigen, zukunftsweisenden Lösung kommen. Und das wird aber davon abhängen, ob denn unsere Freundinnen und Freunde auf der anderen Seite mitziehen und auch endlich auch politisch einsehen, was sie da wirklich in den letzten 25 Jahren für einen Schaden angerichtet haben.
Ja, so ein bisschen zum Abschluss. Also definitiv, ich schreibe mir auf, wenn ihr das Konzept raushaut nächstes Jahr im Sommer, dann sprechen wir vielleicht nochmal. Was ist denn jetzt für Landwirtinnen und Landwirte, Ackerbäuerinnen, die jetzt das beobachten? Worauf sollten solche Leute achten?
Ganz wichtig ist, dass diejenigen, die bisher der Saatgut treuen, keine Auskunft gegeben haben, dass sie, und wenn sie dann angeschrieben werden und auch bedroht werden durch Rechtsanwälte von der Saatguttreuhand, dass sie sich an die Interessengemeinschaft wenden, wie man am besten vorgeht. Jeder Fall ist unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was denn in den letzten Jahren auch passiert ist. Das halte ich für wichtig und es wird notwendig sein, auch wir wissen noch nicht, welche neue Bundesregierung wir bekommen, aber auch hier das Gespräch zu suchen, um von der anderen Seite, von der politischen Seite her durchaus Weichen zu stellen, um diese Auseinandersetzung zu beenden. Aber was die individuelle, die Landwirtinnen und Landwirte bewegt, wenn sie irgendwie unsicher sind, wie sie sich gegenüber der Saatguttreuhand verhalten sollen, wie sie reagieren sollen, wenn plötzlich ein Brief kommt, wir möchten gerne ihre Unterlagen kontrollieren und das ist rechtlich, hat das alles seinen Sinn und wir wollen ja nur euer Bestes, dann würde ich wirklich dazu raten, der Interessengemeinschaft den Kontakt zu suchen, um gemeinsam zu klären, wie man das am besten löst. Und wenn ein Klageverfahren ansteht, dann übernehmen wir nicht die Gewähr, dass wir ein Klageverfahren gewinnen. Aber was wir in den letzten 25 Jahren gemacht haben, wir prüfen die Fälle und überlegen uns, lohnt es sich, dieses Verfahren zu führen oder versucht man, dieses Verfahren abzuwenden, um praktisch die vielen Kosten, die dann eventuell auf die Höfe zukommen, abzuwenden.
Alles klar. Dann danke dir, Georg.